bin, der zu Ihnen redet. Denn ich stehe nicht in der Gefahr, irgendwas zu wiederholen, was hier schon gesagt wurde. Ich habe es allerdings schlecht, wenn ich mein Thema anschaue. Charismatiker, Daten, Fakten, Hintergründe. Mir fiel im Vorbereitungskreis diese delikate Aufgabe zu, Sie zu Beginn unseres Kongresses in die ganze Themenstellung Charismatik einzuführen. Was wir in den nächsten 50 Minuten machen müssen, ist ein Rundflug. Ein Rundflug aus der Vogelperspektive über den gesamten Parcours dieses riesigen Themas Charismatik. Meine verehrten Kollegen haben dann später die wesentlich leichtere Aufgabe, bei spezifischen Punkten stehen zu bleiben und in die Tiefe zu gehen. Es sei Ihnen mal vergönnt. Trotzdem ist es notwendig, zunächst einmal den Gesamtzusammenhang sich zu vergegenwärtigen. Es geht mir in meinem Vortrag noch nicht um eine theologische Auseinandersetzung mit der charismatischen Bewegung, sondern in erster Linie um Sachinformationen. Mein Vortrag wird drei Schwerpunkte haben. Erstens geschichtliche Fakten zur Entwicklung heutiger charismatischer Bewegungen. Da redet dann der Kirchengeschichtler. Zweitens statistische Elemente über Mitgliedszahlen der weltweiten charismatischen Bewegung. Ich möchte Ihnen einige Folien dazu auflegen über die Ausbreitung der Bewegung. Und drittens, im Aufriss einige Problemfelder nennen heutiger charismatischer Theologie und Frömmigkeit. Ein erster Punkt, Definition. Zu Beginn jeder Darstellung über Charismatik stellt sich die ganz einfache Frage, was ist überhaupt Charismatik? Schon diese auf den ersten Blick ja doch scheinbar zumindest recht leichte Frage birgt ganz komplexe Probleme in sich. Auffallend ist zunächst, dass in den meisten Standardwerken zur charismatischen Bewegung oder über die charismatische Bewegung der Begriff Charismatik nicht definiert wird. Scheinbar ist die Gesamtbewegung schon so diffizil oder vielleicht sogar zu bekannt, als dass eine genaue Definition möglich oder nötig wäre. Dies ist jedoch ein Trugschluss. Der Begriff Charisma, von dem sich charismatisch ableitet, ist ja ein neutestamentlicher Begriff. Er kommt von dem Begriff Charis, die Gnade. Charisma meint die aus Wohlwollen geschenkte von Gott kommende Gabe, in der die Gnade Gottes im Leben des Christen wirksam wird. Das Neue Testament kennt dabei eine Fülle von spezifischen sogenannten Geistesgaben, die, wie Sie wissen, in 1. Korinther 12 bis 14 und in Römer 12 exemplarisch uns mitgeteilt werden. In der Auflistung des Paulus im 1. Korintherbrief wird meines Erachtens drei Dinge deutlich. Erstens, jeder Christ besitzt eine dieser Gnadengaben von Gott. Zweitens, aber nicht jeder Christ besitzt alle Gnadengaben von Gott. Und drittens, jede Gabe soll zum Wohl der Gemeinde Jesu eingesetzt werden und ist nicht Selbstzweck. Soweit die biblische klare Begriffsdefinition. Nun hat aber der Begriff Charismatik im Laufe der Geschichte eine lange Wegführung hinter sich. Wir beobachten hier eine Engführung des Begriffes und eine Verschiebung. Zunächst zur Engführung. Die Engführung des Begriffes Charismatik lag darin, dass nach einer bestimmten Zeitperiode nur bestimmte Geistesgaben, die sogenannten Zeichengaben, ein Charakteristikum von Charismatikern zu sein schienen. Diese Zeichengaben sind Zungenreden, Auslegung der Zunge, Prophetie, Krankenheilung und Wunderkräfte. Dazu treten dann in der Charismatik auch nicht charismatische Gaben, aber Phänomene wie Visionen, Träume und anderes. Das heißt, die Engführung auf besondere, nach außen sichtbare Gaben ist die erste Irreführung in der Begriffsdefinition. Wir reden also nicht mehr von allen Geistesgaben, sondern nur noch von bestimmten, die dann als charismatisch bezeichnet werden. Zudem verschob sich der Begriff Charismatik auch durch die moderne Religionssoziologie. Das kennen Sie übrigens alle aus Ihrem Leben. Es gibt ja charismatische Persönlichkeiten. Dieser Begriff, also ein profaner Begriff, kommt durch den Religionssoziologen Max Weber. der in einem berühmten Buch einmal über Religionssoziologie geschrieben hat, charismatisch ist eine besondere Qualität der Persönlichkeit. Also auch hier eine Profanisierung und Verschiebung des Begriffes. Der Begriff wurde weiter verschoben durch die moderne Pfingstbewegung, die den Begriff durch die Betonung der Geistestaufe, die eigentlich nichts mit den Geistesgaben zu tun hat, als eine zweite und gar dritte existenzielle Erfahrung des Gläubigen ebenfalls in eine andere Richtung schob, als das Neue Testament den Begriff Charismatik füllt. Der heutige Gebrauch des Wortes entspricht also nur bedingt noch dem neutestamentlichen Gebrauch. Und er ist insgesamt missverständlich. Denn grundsätzlich ist klar, dass jeder Gläubige eigentlich ein Charismatiker ist, oder sagen wir besser, jemand, der ein Charisma besitzt. Nach 1. Korinther 12, Vers 13 sind Gläubige automatisch durch die Wiedergeburt geistgetauft. Das heißt Glieder des Leibes Christi und damit auch Gabenträger. Trotzdem zwingt uns heute die Kraft des Faktischen dazu, diesen Begriff Charismatik nicht mehr zu gebrauchen. Denn er ist eine Allgemeinbezeichnung geworden für Anhänger der Pfingst- und charismatischen Bewegung. Eine Rückführung des Begriffes Charismatik auf uns halte ich auch nicht mehr für sinnvoll und würde auch zu großen Missverständnissen führen. Ich fasse diesen ersten Punkt zusammen. Wer sind Charismatiker und was ist Charismatik heute? Charismatiker sind Christen, die auf bestimmte Geistesgaben wie Zungenreden, Heilung, Prophetie und Wunderwirkungen sowie auf Manifestationen des Heiligen Geistes besonderen Wert legen und sie für sich und die eigene Gemeindepraxis verbindlich machen. Paragraph 2. Daten und Fakten. Hier ein erster Unterpunkt, 2.1, charismatische Bewegungen in der Kirchengeschichte. Charismatische Bewegungen im eben dargestellten und definierten Sinne hat es in der Kirchengeschichte wohl immer gegeben. In der alten Kirche im 2. Jahrhundert wäre hier die Bewegung des sogenannten Montanismus zu nennen. Er verband eine übersteigerte und unnüchterne Endzeiterwartung mit einer ebenso überspannten Lehre von den Geistesgaben. Innerhalb des Montanismus wirkten zwei Prophetinnen, Maximilla und Priska. Sie bekamen scheinbar durch Prophetien die Botschaft, dass die wahren Christen sich in zwei kleinasiatischen Städten sammeln sollten, in Pepuzza und Thymion, um auf die Wiederkunft Jesu Christi zu warten. Charakteristisch, auch charismatisch, in gewisser Weise waren hier Botschaften, prophetische Botschaften in der Ich-Form. Der Führer dieser montanistischen Bewegung, Montanus, meinte gar von sich, er sei der gottgesandte Paraklet, der Tröster aus dem Johannesevangelium, und konnte damals einige tausend Anhänger um sich sammeln. Innerhalb seiner montanistischen Kirche traten charismatische Phänomene auf, wie Zungenreden, Prophetie, Visionen, Träume und auch das Zittern. Die offizielle Kirche distanzierte sich relativ schnell und dann auch sehr radikal vom Montanismus. Sie verwarf die charismatische Ausrichtung dieser Bewegung des 2. Jahrhunderts. Sicherlich ist es dem Montanismus zu verdanken, wenn man dieses Wort gebrauchen kann, dass charismatische Phänomene seit dem 2. Jahrhundert in der Kirchengeschichte umstritten sind. Auch später kam immer wieder der Vorwurf des Montanismus, wenn Bewegungen charismatische Phänomene hatten. Im Mittelalter, und Sie merken, wir sind im Rundflug von der alten Kirche mit zum Mittelalter in einem Absatz, finden sich charismatische Phänomene insbesondere bei den mittelalterlichen Mystikern. Mystiker betonen das unmittelbare Erlebnis Gottes und verlagern die Heilswirkung von äußeren Tatsachen hin zu inneren, in der frommen Seele erfahrenen Gottesbegegnungen. Berühmte Mystiker des Mittelalters sind Teresa von Avila, Hildegard von Bingen, vor allen Dingen dann die deutschen Mystiker um Meister Eckhart und Franz von Assisi. Da diese mystischen Charismatiker, der Begriff in Anführungsstriche, die Stimmung des mittelalterlichen Volkes trafen, hatten sie einen großen Zulauf. Charismatische Phänomene entdecken wir nun insbesondere bei der schon genannten Hildegard von Bingen, die ich einmal exemplarisch nenne. Hildegard wurde schon zu ihren Lebzeiten die Prophetin der Deutschen genannt. Sie hatte viele visionäre Erscheinungen und Prophetien, die die Grundlage wurden für mannigfaltige theologische, geschichtliche und medizinische Schriften. Die sogenannte Hildegard-Medizin wird Ihnen vielleicht noch am bekanntesten sein, was Sie verbinden mit Hildegard. Eine sehr umstrittene Figur auch Hildegard, die aber immerhin im Mittelalter in hohem Ansehen stand, sodass selbst die Päpste in Rom ihre Entscheidungen nur trafen, wenn Hildegard prophetisch zustimmte. Insgesamt muss jedoch betont werden, ich muss das auch allgemein halten, dass die deutsche, besonders die deutsche Mystik, eine sehr vielfältige Erscheinung ist und nicht prinzipiell pauschal mit der charismatischen Bewegung von heute gleichzusetzen ist. Ich komme zur Reformationsepoche. Auch Luther hatte es schon mit den Schwärmern zu tun, wie er sie nannte. Ein, wie ich meine, sehr undifferenzierter Begriff, den ich nicht für die heutige Situation empfehlen würde. Denn unter dem Begriff Schwärmer subsumierten sich damals schon eine Vielfalt von Gruppierungen, sowohl charismatischer wie auch nicht charismatischer Art. Besonders mit den Propheten von Zwickau hat sich Luther intensiver auseinandergesetzt. Auch das mehrere Tuchhändler aus Zwickau, die meinten, unmittelbares Wirken Gottes in ihrem Leben zu erkennen. Dann waren es Teile auch der schweizerischen Täufer, die ins Charismatische gingen, besonders Extremzweige an dem Baum der damaligen Täufer. Mit ihnen gingen die Reformatoren sehr hart ins Gericht. Die wohl theologisch bedeutendsten charismatischen Konzepte finden wir bei Kaspar Schwenkfeld von Ossig, der zum Beispiel die Geistesgaben, besonders die Prophetie und die Wundertaten betonte. Und die Reformatoren, das wissen Sie vielleicht, haben sich gerade mit ihm auch sehr deutlich auseinandergesetzt. Das Interessante der Neuzeit ist nun, dass die charismatischen Bewegungen seit dem 17. Jahrhundert explodieren. Da ist zunächst der Pietismus zu nennen und hier der sogenannte Radikalpietismus. Anhänger also dieser Erneuerungsbewegung, die eine sehr scharfe Kirchenkritik vortrugen. Innerhalb dieses Radikalpietismus wiederum gibt es eine Menge von Gruppen, in denen charismatische Phänomene aufbrachen. Ich nenne nur drei. Zunächst die Philadelphia-Gemeinschaft. Nicht allein der Name ist ja schon schön. Philadelphia, wir sind Philadelphia, der Rest ist Laodicea, ein beliebtes Motiv des Radikalpietismus, angestoßen durch die Engländerin Jane Lead. Innerhalb der Philadelphia-Gesellschaft kommt es, Gemeinschaft kommt es zu Zungenreden und Prophetie. Dann eine hochinteressante Bewegung sind die sogenannten Inspirierten. Eine Gruppe übrigens, die nicht weit von hier in Berleburger Land und in der Wetterau ihre Heimat hatte und einige tausend Anhänger hatte. Wie der Name inspiriert schon sagt, auch hier spielt Prophetie eine nicht unerhebliche Rolle. Und für die Rheinländer unter uns die Ellerianer in Wuppertal. Wuppertal immer schon ein Nest von Radikalen. Entschuldigung, wenn jemand daherkommt, ich bin selbst dort geboren, ich kann das sagen. Die Ellerianer in Wuppertal-Ronsdorf, auch eine Bewegung, wo charismatische Phänomene eine Rolle spielten. Daneben gab es auch einzelne sogenannte Propheten im Radikalpietismus, Juliane von Asseburg, Johann Tenhardt und Johann Maximilian Daud. Viele nun dieser frühen, wenn man so will, Charismatiker, verbinden ihre scheinbar prophetischen Gaben auch mit theologisch sehr problematischen Lehren. Insbesondere wussten wohl alle, wann Jesus wiederkommt. Und alle meinten wohl, oder die meisten von ihnen, dass am Ende eine große Allversöhnung doch alle Menschen zu Christus ziehen würde. Der klassische Pietismus, damit man mich nicht missversteht, also Männer wie Spener, Franke und Zinzendorf, haben sich nach anfänglicher Begeisterung sehr schroff und dann auch sehr radikal von diesen radikalen Strömungen getrennt. Im 18. und 19. Jahrhundert nun beobachten wir charismatische Phänomene meist am Rande der klassischen Erweckungsbewegungen. Interessant ist nach meinen Studien, dass in der deutschen Erweckungsbewegung, also in den Jahren etwa 1790 bis 1820, es so gut wie überhaupt keine charismatischen Phänomene gibt. Das wird in der Literatur auch je nach von der charismatischen Seite gerne unterschlagen. Man spricht ja immer von Amerika und England, aber nicht von Deutschland, weil es hier wenig charismatische Phänomene oder fast keine gab. Im Gegensatz zu England und Amerika. Im ersten Dienstjahr von John Wesley, dem großen Erweckungsprediger Englands, kam es 1738-39 zu ekstatischen Ausbrüchen während seiner Evangelisation. Menschen fielen hier zu Boden und schrien laut. Ähnliches finden wir bei den Erweckungen in Amerika, wenige Jahrzehnte vorher unter der Verkündigung von Jonathan Edwards. Auch hier kommt es zu ekstatischen Phänomenen. Allerdings ist hier Folgendes anzumerken, was man leider in der Literatur heute wenig liest. Sowohl Jonathan Edwards wie auch Charles Wesley, beziehungsweise John Wesley, haben sich nach einiger Zeit gegen diese ekstatischen Phänomene ausgesprochen. Diese Phänomene kamen zudem nur in Versammlungen mit Ungläubigen vor, nicht in Versammlungen mit Gläubigen. Es waren zudem Einzelerscheinungen, keine Massenphänomene, und sie wurden von den Evangelisten auch nicht gesucht und nicht unterstützt. Sowohl Edwards wie auch Wesley sahen darin eher menschlich-seelische Ausbrüche des Sünders, der von Gott überführt wird. Sie sahen darin nicht die Wirkungen des Heiligen Geistes. Es ist daher historisch inkorrekt, diese beiden gesegneten Evangelisten als Väter der Pfingst- oder charismatischen Bewegung zu bezeichnen. Im Gegenteil, Jonathan Edwards schrieb selbst ein umfangreiches Buch über die Phänomene während seiner Evangelisation, ein sehr kritisches Buch dazu, wo er abwägt und vieles auch verwirft. Aber was ist denn nun der eigentliche Vorläufer der Pfingst- und charismatischen Bewegung im historischen Sinne? Ich muss hier kurz zu sprechen kommen auf eine Bewegung des 19. Jahrhunderts, die für das Verständnis der Charismatik, wie ich meine, unabdingbar wichtig ist, die sogenannte Heiligungsbewegung. Die Heiligungsbewegung begann 1835 in Amerika. Es war ein Aufbruch zunächst unter methodistischen Christen, er schwappte später aber auch in die anderen Kirchen über. Eine neue Hingabe an den Herrn wurde gesucht, auf die Heiligung des Christen wurde besonderer Wert gelegt. In der Heiligungsbewegung predigte man die Befreiung des Christen von der Sünde durch einen einmaligen Prozess. Diesen einmaligen Prozess der besonderen Heiligung nannte man die Geistestaufe. Und hier kommt meines Erachtens zum ersten Mal der Begriff Geistestaufe losgelöst von der Bekehrung des Gläubigen. Wichtige Vertreter dieser Heiligungsbewegung wurden in England, vielleicht Namen, die Sie kennen, Charles Finney, Sarah Langford, William Boardman und am Ende des 19. Jahrhunderts vor allen Dingen Reuben Archer Torrey und Robert Purcell Smith mit seiner Frau Hannah Whistlesmith. Diese Heiligungsbewegung, die übrigens sehr, sehr viele positive Aspekte hatte und zu einem Neuaufbruch der Weltmission führte. Diese Heiligungsbewegung kam 1874 auch nach Deutschland. Die deutschen Vertreter waren damals Karl Heinrich Rappard, der einer der Urväter und auch Leiter von dem Predigerseminar St. Chrischona, dann Otto Stockmeier, dessen Schriften Sie vielleicht heute noch kennen, sie werden noch aufgelegt aus den freien evangelischen Gemeinden in der Schweiz, Theodor Jellinghaus, ein lutherischer Theologe, und Jonathan Paul, der Vater der späteren Pfingstbewegung. Die gesamte Gemeinschaftsbewegung nahm damals den Funken der Heiligungsbewegung auf, im Bewusstsein, sich neu auf Christus aufzurichten. Parallel zu dieser Heiligungsbewegung kam es nun innerhalb dieser Kreise auch damals, wir reden hier von 1880, 1890, zu einer zweiten Bewegung, einer Heilungsbewegung. Zu nennen sind hier Dorothea Trudel von Männedorf aus der Schweiz, wieder Otto Stockmeier, Johannes Seitz und andere. Viele dieser Heilungen der frühen Gemeinschaftsbewegung liefen in einem biblischen Rahmen ab, durch Handauflegung, durch Gebet der Ältesten. Aber schon 1880 kommt es zu den ersten Exzessen. Besonders im Rheinland wirkte Jan Wildemann und Peter Sammans, zwei Krankenheiler, die in den freien evangelischen Gemeinden und in den Gemeinschaftskreisen Verwirrung stifteten. Wildemann und Sammans, man höre und staune, meinten nämlich überall Dämonen am Werk zu sehen und begannen mit Dämonenaustreibungen, insbesondere bei Rauchern damals. Sie wissen, damals wurden noch die dicken Zigarren geraucht, auch in der Gemeinschaftsbewegung. Und da hatte man also anscheinend einiges zu tun. Sammans und Wildemann wiederum begannen den Heiligen Geist zu vergeben, indem sie mit ihren Kleidungsstücken wedelten. Parallelen in die Gegenwart sind da wohl rein zufällig. Die Vermittlung des Heiligen Geistes also auch durch diese Dinge. Das Ganze kam zum Exzess im Rheinland, insbesondere in Düsseldorf und in Moers. Die Polizei musste damals eingreifen, um dem Spuk ein Ende zu machen. Eins muss hier festgehalten werden. Ende des 19. Jahrhunderts bereitete die so segensvolle Heiligungsbewegung durch eine damals schon unnüchternde Lehre vom Heiligen Geist der Pfingstbewegung ihre Bahn. 2.2, die Geschichte der Pfingstbewegung. Erlauben Sie mir an dieser Stelle, auf meinen als Sonderdruck des Bibelbundes erschienenen Aufsatz zur Berliner Erklärung von 1909 zu verweisen, in dem ich die Frühgeschichte der deutschen Pfingstbewegung ausführlicher beschrieben habe, als ich das hier kann. Ich fasse Ihnen die wichtigsten Ereignisse der Pfingstbewegung der Geschichte in 6 Punkten zusammen. Erstens. In der Neujahrsnacht 1901 kommt es in der Bibelschule Topeka in Kansas, USA, unter der Leitung von Charles Perham bei Bibelschülern nach intensivem Gebet zur Geistestaufe mit, und das ist neu jetzt, der Zungenrede. 1901. Zweitens, wichtiger jedoch für die Pfingstbewegung wird die Erweckungsversammlung 1906 in Los Angeles in der sogenannten Azusa Street Mission. Unter der Leitung des schwarzen William Seymour kommt es hier ebenfalls zur Geistestaufe und das Entscheidende ist nun, das Hauptkriterium der Geistestaufe wird die Zungenrede. Drittens, im gleichen Jahr, 1906, kommt ein Europäer nach Amerika, Thomas Ball Barrett, ein Missionar in Oslo. Er bekommt in New York Kontakt mit der frischen Pfingstbewegung, bekommt dort auch die Geistestaufe und trägt die Gedanken der Pfingstbewegung 1906 nach Norwegen. In Norwegen angekommen, beginnt er mit Erweckungsversammlung und wird gleich besucht von Deutschen. Unter anderem von dem eben schon genannten Jonathan Paul, dem späteren Vater der deutschen Pfingstbewegung. Zwei Gemeindeglieder der Gemeinde in Oslo von Barrett, Agnes Telle und Dagmar Gregersen, reisen nun nach Deutschland, um dort 1907 die neue Lehre von der Zungenrede zu verbreiten. Fünftens, auf Einladung von Heinrich Dallmeier, Prediger der Stadtmission Kassel, werden sie gebeten, im Blaukreuzheim in Kassel im Juli 1907 von ihren Erfahrungen zu berichten. In einer 4-wöchigen Veranstaltung kommt es zu Zungenreden, Prophetien, Auslegung der Zungen, aber auch zu Ausschreitungen, sodass die Veranstaltung in Kassel nach einigen Wochen abgebrochen werden muss. Sechstens. In den folgenden Monaten des Jahres 1907 diskutiert nun die Gemeinschaftsbewegung in Deutschland und die Freikirchen, wie sie sich zur Pfingstbewegung verhalten sollen. Jonathan Paul wurde zum Wegbereiter der deutschen Pfingstbewegung. Ein Evangelist, der einen großen Einfluss hatte, besonders im Osten des Deutschen Reiches in Schlesien. Befürworter, Bekämpfer und Neutrale stehen sich jahrelang gegenüber. Nach anfänglichem Zögern und intensiven Verhandlungen lehnen 1909 im September die Gemeinschaftsbewegung und die Freikirchen in der sogenannten Berliner Erklärung die Pfingstbewegung ab. Es kommt zur Spaltung. Spätere Versöhnungsversuche zwischen den Pfingstlern und der Gemeinschaftsbewegung scheitern. Der daraus entstehende sogenannte Mülheimer Verband bleibt im Gegensatz zur internationalen Entwicklung recht klein. Gleiches gilt für andere deutsche Pfingstgruppierungen im Bund freikirchlicher Pfingstgemeinden. 2.3 zur Geschichte der charismatischen Bewegung. Der Impuls der klassischen Pfingstbewegung wird in Deutschland in den 40er und 50er Jahren zunächst durch Heilungsprediger weitergetragen, die teilweise aus Amerika hier nach Deutschland kamen. Zu nennen sind Oral Roberts, Catherine Kuhlmann, William Branham und andere. Auf deutscher Ebene wird der Impuls weitergetragen durch die Darmstädter Marienschwesternschaft und die baptistisch geprägte Ruferbewegung. Eigentlicher Auslöser jedoch der charismatischen Bewegung wird das Jahr 1959 durch den Pastor der Episkopalkirche in Kalifornien, Dennis Bennett. Dennis Bennett bekommt im November dieses Jahres 1959 die Geistestaufe mit Zungenreden. Das war nicht neu. Neu war jedoch, dass Bennett nun nicht aus seiner Episkopalkirche austrat, sondern diesen Gedanken als Pastor der Episkopalkirche in der Kirche weiter ausbreitete. Somit übersprang der charismatische Impuls die Schranken der Denomination der Pfingstbewegung und ging damit in alle anderen Kirchen hinein. Knapp zwei Jahre später, 1961, erlebt ein lutherischer Pastor zum ersten Mal die Geistestaufe, Larry Christensen. 1967, das sei nur am Rande erwähnt, dringt die charismatische Bewegung auch in die katholische Kirche ein, auch in Amerika, an einer Universität. Auslöser ist hier das Buch von David Wilkerson, Das Kreuz und die Messerhelden. Ein Blick nach Deutschland. Die charismatische Bewegung wurde 1962 auch nicht durch einen Pfingstprediger, sondern einen lutherischen Pastor nach Deutschland getragen, Arnold Bittlinger. Er hatte Larry Christensen in den USA kennengelernt, lud ihn nun ein nach Deutschland, nach Enkenbach, zu einer Tagung, wo verschiedene Vertreter der Kirchen und Freikirchen zusammenkamen. Mit dabei waren schon in früher Stunde Rainer Friedemann Edel, Wilhard Becker, Siegfried Grossmann und Wolfram Kopfermann. 1976 organisierten sich diese deutschen Charismatiker im Koordinierungsausschuss für charismatische Gemeindeerneuerung. Übrigens in der DDR gab es was Ähnliches, den Arbeitskreis für geistliche Gemeindeerneuerung. Von 1978 wurde der führende Kopf der deutschen Charismatiker Wolfram Kopfermann in der geistlichen Gemeindeerneuerung. Punkt 2.4 zur Geschichte neuerer charismatischer Bewegungen. Diesen Punkt werde ich bewusst auslassen, weil wir Wolfgang Bühne zu einem Referat eingeladen haben über neueste Entwicklungen innerhalb der charismatischen Szene. Ich nenne hier nur die Stichworte. Seit den 80er Jahren nämlich differenziert sich das Bild der Charismatik. Erstes Stichwort hier die sogenannte dritte Welle. Zweites Stichwort geistliche Kampfführung. Drittes Stichwort die Wort- und Glaubensbewegung. Und neuerdings die sogenannte Bewegung des Toronto-Segens. Das allen wird Ihnen natürlich gut bekannt sein, weil das aktuelle Entwicklungen sind, aber ich wollte sie doch noch nennen. Diese neueren charismatischen Bewegungen, das ist recht interessant, verändern das Bild der Pfingst- und charismatischen Bewegung auch in Deutschland sehr stark. Es kommt nämlich mittlerweile zu einer sehr starken Polarisierung der Gesamtbewegung. Immer mehr pfingstliche Kreise distanzieren sich von diesen neuesten Entwicklungen, sodass die größte und stärkste Kritik zum Beispiel an der Glaubens- und Wortbewegung mittlerweile aus dem Lager der klassischen Pfingstler kommt. Selbst Charismatiker können heute den Toronto-Segen nicht immer gutheißen. Das macht das ganze Bild heute sehr komplex, dass wir also nicht mehr eine einheitliche Bewegung haben, sondern dass es verschiedene charismatische Stränge gibt, die auch untereinander teilweise sehr stark voneinander unterscheiden. Ich komme zum Punkt 2.5. Ich habe ihn genannt Daten und Fakten heute. Ich möchte Ihnen einige Zahlen vermitteln, damit wir mal wissen, mit welch einer Größenordnung wir es zu tun haben bei Pfingstlern und Charismatikern. Vorsichtige Schätzungen sprechen heute weltweit von 360 Millionen Pfingstlern und Charismatikern. Ich betone dabei, dass diese Zahl eine äußerst vorsichtige Schätzung ist. In der Vorbereitung las ich vor einer Woche eine neue Zahl, 460 Millionen Charismatiker und Pfingstler. Ich halte diese Zahl aber aus verschiedenen Gründen, die ich jetzt nicht darlegen kann, für nicht seriös. Ich halte mich also an die alte Zählung 360 Millionen Pfingstler und Charismatiker weltweit. Das sind 21% der weltweiten Christenheit. Also man könnte ganz grob sagen, jeder fünfte Christ auf der Welt ist ein Pfingstler oder Charismatiker. Wie sieht das nun im Einzelnen aus? Das möchte ich Ihnen anhand von 3 Folien zeigen. $360 Millionen ist meine Ausgangszahl. Davon sind erstens klassische Pfingstler, also Menschen, die zu der ersten klassischen Pfingstbewegung um die Jahrhundertwende gehören, mit ihren verschiedenen Kirchen, 176 Millionen, das sind 48% aller Pfingster und Charismatiker. Zweitens klassische Charismatiker, also das ist die Gruppierung, die in den 60er Jahren aufgebrochen ist in den verschiedenen Kirchen. Hier sprechen wir von 123 Millionen, da sind auch die Katholiken dabei. Drittens die dritte Welle, Anhänger der dritten Welle, weltweit etwa 28 Millionen, das sind 7,7%. Dann unabhängige charismatische Gemeinden, das ist übrigens die Gruppe, die am meisten wächst in den letzten Jahren. Unabhängig charismatische Gemeinden, 27,9 Millionen und verwandte Gruppierungen, das sind Splittergruppen, 5,1 Millionen. Beachtenswert ist, dass fast alle diese Kirchen in den letzten Jahrzehnten ein starkes Wachstum zu verzeichnen haben. Zu beachten ist weiterhin, dass bei den klassischen Pfingstlern die nicht weißen Kirchen, also die Kirchen in der dritten Welt, 3-mal mehr Mitglieder haben als die weißen Kirchen in der ersten Welt. Also die Pfingstkirche längst auch in den Ländern der dritten Welt die Mehrheit stellt. Das sind übrigens Zahlen von David Barrett, dem großen Religionsstatistiker. Innerhalb dieser Rubrik sind 11.000 pfingstlich und charismatische Denominationen zusammengefasst. Auch das ist sehr interessant. Sie müssen sich vorstellen, 11.000 verschiedene pfingst- und charismatische Gemeinden gibt es auf der Welt. Also unterschiedliche. Das zeigt auch, wie stark zersplittert die Gesamtbewegung ist. Also da gibt es Heiligungskirchen, Erweckungspfingstler, schwarze Pfingstler, pfingstapostolische Kirchen, Oneness, Pentecostal und so weiter und so weiter. Das ist ein sehr diffiziles Gebilde. Bei den klassischen Charismatikern liegt die Zahl der Katholiken bei etwa 63 Millionen. Das heißt, die Hälfte aller Charismatiker auf der Welt sind römisch-katholisch. Der Zenit der dritten Welle oder der dritte Welle Kirchen scheint dagegen nach Barrett überschritten. Diese Kirchen wachsen nur noch wenig. Im Gegensatz zu den unabhängigen charismatischen Gemeinden, die am stärksten zugenommen haben. Schauen wir uns mal die Verteilung der Pfingster und Charismatiker auf den Kontinenten an. In Nordamerika gibt es nach Schätzungen etwa 80 Millionen Pfingster und Charismatiker. Von der Gesamtzahl, übrigens hier sind die unabhängigen Gemeinden nicht mit drin, 24% aller Pfingster und Charismatiker leben in Nordamerika. In Südamerika, wo das Wachstum dieser Gruppen besonders dramatisch ist, etwa 78 Millionen. In Ostasien und Südasien sehen Sie, das ist getrennt in der Statistik, 60 Millionen plus 32 macht 92 Millionen. Das heißt, von allen Kontinenten leben schon am meisten der charismatischen Christen in Asien. Und Afrika etwa 48 Millionen. Sie sehen das Schlusslicht, hier ist das rationalistische Europa mit 32 Millionen Pfingstlern und Charismatikern. Nun zu den Zahlen nach Deutschland. Das wird Sie vielleicht dann noch mehr interessieren. Wie sieht denn unsere Situation hier aus? Also wenn Sie die Tabellen interessieren, die werden dann auch in Bibel und Gemeinde erscheinen, in Heft Nummer 3. Da können Sie dann noch mal in Ruhe nachschauen. Schauen wir nach Deutschland. Hier sind die Zahlen erstmal, muss man dazu sagen, nur Schätzungen. Es gibt keine ordentliche Statistik über Pfingstler und Charismatiker in Deutschland. Hier muss manches unklar bleiben. Die Zahlen, die Sie hier sehen, sind wiederum die Mindestzahlen, wie alle anderen. Ich gehe also nicht von diesen ganz hohen Schätzungen aus, sondern immer von den kleinsten, niedrigsten Schätzungen. Ich muss zu allen Zahlen sagen, wahrscheinlich sind alle Zahlen höher in der Realität. Aber ich bin da immer ein bisschen vorsichtig. Sie kennen das ja, glauben Sie, keiner Statistik, die Sie nicht selbst gefälscht haben. Und von daher sollte man da auch vorsichtig sein. Nach Rücksprache mit einigen Vertretern dieser Bewegung schätze ich die Zahl der Charismatiker in Kirchen und Freikirchen auf mindestens, und das müssen Sie immer dazu sagen, also mindestens in Deutschland auf 87.000. Das wären 58% von der Gesamtzahl von 150.000 Charismatikern und Pfingstlern in Deutschland. Mindestens. also 87%, 87.000 davon in Kirchen und Freikirchen. Die Verteilung innerhalb der Kirchen ist jetzt sehr schwierig, Statistik. Statistisch mäßig würde ich gerne sagen, wie viele Baptisten sind denn Charismatiker oder wie viele römisch-katholische. Da gibt es leider fast keine ordentlichen Zahlen drüber oder sehr widersprüchliche. Auf Platz Nummer 2 schon finden Sie die unabhängigen charismatischen Gemeinden in Deutschland mit 24.000 Mitgliedern. Und unter unabhängigen versteht man insbesondere auch Gruppierungen, die sich eben nicht in dieses klassische Spektrum Pfingstler und Charismatiker einordnen lassen. Dann die eigentlichen Pfingstgemeinden in Deutschland sind erstaunlicherweise klein. Der Bund Freikirchlicher Pfingstgemeinden hat nur 23.000 Mitglieder, der Mülheimer Verband nur 3.500 Mitglieder. Die Gemeinschaft der Christen Ekklesia 3.000, die Gemeinde Gottes 2.500, das ist die charismatische Gemeinde Gottes. Es gibt ja auch eine nicht charismatische Gemeinde Gottes, um das sehr deutlich zu machen. Die Ansgar Kirche 1.500 Mitglieder. Sie sehen, das sind noch keine großen Zahlen. Hervorzuheben muss man noch die Wort- und Glaubensgemeinden in Deutschland, um solche Leute wie Jean Angelina oder Wolfhard Magis, etwa 5.000 Mitgliedern. Also am wichtigsten mit Abstand in Deutschland sind die Charismatiker in den Kirchen und Freikirchen mit mindestens 87.000 Mitgliedern. Das heißt, von den evangelikalen Christen in Deutschland sind mindestens 15% heute schon Menschen, die sich bewusst als Charismatiker oder Pfingstler bezeichnen würden, mindestens. Das ist übrigens 6% unter dem Weltdurchschnitt, was auch natürlich die deutsche Situation widerspiegelt. Abschließend lässt sich sagen, angesichts der dargelegten Zahlen stellen Pfingstler und Charismatiker einen erheblichen Faktor der Weltchristenheit dar und schon aus diesem Grund ist unsere Konferenz, denke ich, mehr als gerechtfertigt. Punkt 3, Problemstellungen. Ich möchte Ihnen 6 Problemstellungen nur nennen, wo ich meine, wir dringend dran arbeiten müssen in der theologischen Auseinandersetzung zwischen Evangelikalen und Charismatikern. Erstens, die erste Problemstellung bezieht sich auf die Frage, ob die Zeichengaben, die besonderen Geistesgaben, besonders in Anführungsstrichen der Pfingstler, aufgehört haben oder nicht. Haben die Zeichengaben Zungenreden, Prophetie und Wunderkräfte mit der apostolischen Zeit aufgehört oder nicht? Das ist eine sehr stark diskutierte exegetische Frage. Auch im Lager der Gegner, der Charismatiker, gibt es hier bis heute keine einheitliche Position. Und man sollte sich bitte auch vor vorschnellen und absoluten Schlüssen hüten. Bis heute ist mir keine exegetische Studie bekannt, die anhand des Grundtextes einmal wirklich eindeutig und überzeugend hier zu Ergebnissen gekommen ist. Und ich sage dies bewusst in Kenntnis auch der neueren Literatur zu diesem Thema. Oftmals scheint es mir, als stände schon vor der Auslegung des Textes fest, was der Text eigentlich zu sagen hat. Eine Gefahr, in der wir alle stehen, ob Charismatiker oder nicht. Aber selbst wenn die Zeichengaben nicht mit der apostolischen Zeit aufgehört haben, und wir werden dazu ja noch einiges hören in der Tagung, ist ja auch die große Frage, was man unter diesen Gaben versteht. Was ist denn Prophetie heute, wenn es sie gibt? Und was sind Wunderkräfte? Auch hier ist noch manches an Arbeit zu leisten. Und auch innerhalb unseres Kreises, das sage ich mal ganz offen, gibt es hier unterschiedliche Ansätze im Verständnis von Prophetie und von Wunderkräften, was darunter konkret zu verstehen ist. Das war als Arbeitsprogramm auch für diese Tagung Zeichengaben, aufgehört oder nicht. Punkt 2, Reich Gottes Verständnis der Charismatiker. Ein zentraler Punkt der Auseinandersetzung scheint mir, und das wird in der Literatur fast nie behandelt, das Reich Gottes Verständnis zu sein. Charismatiker betonen stark das schon jetzt des Gottesreiches und sie wollen vor allen Dingen seine Macht, Gottes Macht und Herrschaft proklamieren. Ein geflügeltes Wort. Gegner der Charismatik verweisen dagegen stark auf den zukünftigen Aspekt des Reiches Gottes. Sie sagen, das kommt ja alles erst noch und sagen, Gott ist souverän in seinen Machterweisen. Hier liegen natürlich grundsätzlich verschiedene Theologiesysteme der Auslegung zugrunde. Meines Erachtens spricht die Bibel von gegenwärtigen und zukünftigen Aspekten des Reiches Gottes. Der klassische Dispensationalismus, die Heilszeitenlehre, mit seiner jenseitigen Reich-Gottes-Überzeugung greift mir hier oft zu kurz. wenn auch betont werden muss, dass die Vollendung des Reiches ein zukünftiger Aspekt ist, kein gegenwärtiger. Genauso greift die charismatische Bewegung zu kurz, wenn sie sich erschöpft in eine Art Herrschaftstheologie des schon jetzt, wo alles auf das Diesseits und die Gegenwart geschoben wird. Zweiter Punkt also, Reich Gottes als Arbeitsprogramm für die Auseinandersetzung. Punkt 3, Gefühl. Eine der Hauptargumente gegen die Charismatik ist ja deren Betonung des Gefühlsmäßigen. Gefühlsmäßige Erfahrungen mit dem Herrn dienen als untrügliche Wegweiser des Glaubens. Dabei kommt es dann häufig auch zu extremen Ausschreitungen, weil ja niemand bereit ist, die scheinbaren Wirkungen des Geistes im Gefühl und der Erfahrung zu prüfen oder gar zu hinterfragen. Die Gegner der Charismatik verweisen demgegenüber auf die historischen Tatsachen der Heilsgeschichte als Grund des Glaubens und lehnen das Gefühl ab. Gefühle stehen hier nur am Rand und sind nicht maßgeblich für den Glaubensweg. Auch diese Frage müssen wir gut bedenken, denn tatsächlich ruht unser Glaube in Heilstatsachen, nicht in Gefühlen. Aber auch das Gefühl, und da sind wir uns alle einig, gehört ja nur zur christlichen Existenz. Das heißt, auch Gegner der Charismatik müssten zeigen, an welche Stelle nun Erfahrungen und Gefühl hingehören, damit die richtigen Proportionen gefunden werden. Punkt 4, Zeichen und Wunder. Die Zeichen- und Wunderproblematik kommt ja nun insbesondere durch John Wimber und die dritte Welle auf uns zu. Auch hier steht die exegetische Frage im Raum, ob sich Zeichen und Wunder auf besondere Zeiten der Heilsgeschichte beschränkt haben oder nicht. Gehören sie zur alltäglichen Erfahrung jedes Christen? Ich meine nein. Aber auch hier muss noch manche Arbeit geleistet werden. Punkt 5 in der theologischen Auseinandersetzung, die Frage der Dämonen. Spätestens seit Peter Wagner, wir werden davon hören, heißt es über die sogenannte geistliche Kampfführung, wir müssten territoriale Geister bekämpfen. Wir müssten geistliche Landkarten zeichnen, damit wir überhaupt effektive Evangelisation leisten können. Auch ein anderer Aspekt bei den Dämonen ist wichtig in der Auseinandersetzung, nämlich die Frage, sind in der charismatischen Bewegung Dämonen aktiv oder nicht? Auch diese Frage scheint mir nicht geklärt und wir müssen darüber unbedingt ins Gespräch kommen. Auch hier gibt es ja unterschiedliche Ansätze. Ich selbst bin vor vorschnellen Dämonenvorwürfen sehr zurückhaltend und vorsichtig. Kann mich aber nicht verschließen, dass bei manchen dieser Phänomene, besonders des Toronto-Segens, nicht auch eine solche Dimension zu beachten ist. Lassen Sie sich bitte hier auch ins Gespräch kommen über diesen Punkt. Und ein letzter Punkt unter diesem Aspekt, ich nenne ihn Spaltungen, Spaltungen, Spaltungen. Eines der Hauptaspekte der neueren charismatischen Geschichte ist die Geschichte ihrer Spaltungen. Kaum eine Gemeinde, die nicht hier mit großen Spannungen zu kämpfen hat. Immer wieder kommt es zu unschönen Streitigkeiten. Neulich war zu hören, dass einer der Pioniere der englischen charismatischen Szene, Michael Harper, wegen einer theologischen Frage aus der anglikanischen Kirche ausgetreten sei. Und wissen Sie wohin? In die orthodoxe Kirche. Der Austrittsgrund mag verständlich sein, es war die Frauenordination. Seine neue geistliche Heimat darf man ja doch theologisch anzweifeln. Die Frage bleibt, ist der neue Geistessegen wirklich echt, wenn er überall, und ich weiß nicht, was Sie dafür Erfahrungen haben, aber überall, auch in Freikirchen, zu Spaltungen führt. Punkt Nummer 4, ich habe ihn genannt Hintergründiges, hier zwei Unterpunkte. Ich möchte zwei neue Gedanken einführen in die Diskussion, die meines Erachtens bis heute auch bewusst noch nicht bearbeitet worden sind. Hier ein Punkt 4.1, Charismatik und Zeitgeist. Charismatiker sind, sehr verallgemeinert gesprochen, meines Erachtens Christen, die sehr stark vom Zeitgeist abhängig sind. Auf diesen Tatbestand habe nicht ich, sondern ein Charismatiker selbst hingewiesen, nämlich der Baptist Siegfried Grossmann, in seinem sehr empfehlenswerten Buch »Weht der Geist, wo wir wollen«. Siegfried Grossmann stellt insbesondere die neueren Entwicklungen der charismatischen Szene, Stichwort Toronto, in den Zusammenhang der gesellschaftlichen Entwicklung in der westlichen Welt. Hauptstichwort ist hier die sogenannte Erlebnisgesellschaft, die mit einer Erlebnischarismatik zu vergleichen ist. Zurückgreifend auf die Ergebnisse des Soziologen Gerhard Schulze mahnt Grossmann an, dass Erlebnisse in der neueren Charismatik als eine Art billiger Ware angeboten werden und damit zu Konsumgütern degenerieren. Religiöse Erfahrungen werden in großen und massenweisen Veranstaltungen verkonsumiert, schreibt Grossmann, ein Charismatiker. Entscheidender Hintergrund dieser charismatischen neuzeitlichen Frömmigkeit ist tatsächlich meines Erachtens die Veränderung der Gesellschaft. Wir beobachten hier einen zunehmenden Individualismus, der zu einer ich-zentrierten Erlebnisfrömmigkeit führt. Ich rede jetzt von der Gesellschaft, noch nicht von der Charismatik. Das sind aber Tendenzen, die zu einer zunehmenden Fremdbestimmung des Lebens oder eine Gegenreaktion auf eine zunehmende Fremdbestimmung des Lebens sind und den tiefen Wunsch nach eigenen religiösen Urerfahrungen und Urerlebnissen führen. In der neueren Trendforschung spricht man seit Langem von einer Rückzugsmentalität des modernen Menschen in die Gefühle und in die Innerlichkeit. Man spricht von Glückssehnsucht, von Rückzugsmentalität. Phänomene also, die auf dem religiösen Sektor, besonders in der charismatischen Szene, auf dem Vormarsch sind. Hier partizipiert die Charismatik an einem Verinnerlichungssyndrom der Postmoderne. Damit ließe sich allerdings nur der Erfolg der Charismatiker in der ersten Welt erklären, in der westlichen Welt, nicht in der dritten Welt. Zudem möchte ich allerdings auch betonen, dass auch Anticharismatiker und allgemein der Evangelikalismus unserer Tage sicherlich zeitgeisthafte Züge trägt. Punkt 4.2. Soziologie der Charismatiker. Auch die Soziologie, also der Umgang, die Umgangsformen der Charismatiker sind meines Wissens bis heute nicht erforscht. Die Religionssoziologie beschäftigt sich mit sozialen Grundstrukturen religiöser Gemeinschaften. Wie sieht eine typische charismatische Gemeinde denn eigentlich aus? Aus ihr lassen sich Ausprägungen der Frömmigkeit erklären, wenn auch nicht beurteilen. Hier einige grundsätzliche Bemerkungen. In charismatischen Gemeinden gibt es ein wesentlich größeres Potenzial an jungen Leuten im Vergleich zu den klassisch evangelikalen Gemeinden. Damit verbunden ist natürlich in diesen Gemeinden der Anteil an Lebendigkeit, die Bereitschaft zur Veränderung, die Bereitschaft auch zur Spontanität, zur Sprunghaftigkeit und Traditionslosigkeit viel größer als in den gängigen evangelikalen und pietistischen Gemeinden. Damit will ich sagen, vieles, was uns vielleicht abstößt an diesen Gemeinden oder komisch vorkommt, hängt gar nicht mal mit theologischen Fragestellungen zusammen, sondern ist ein zutiefstes Produkt der Soziologie dieser Gemeinden, der Zusammensetzung der Menschen, die dort sind. Gesellschaftsbezogen erreichen meines Erachtens die charismatischen Gemeinden, das müsste man verifizieren, mehr die Unterschicht als die Mittel- und Oberschicht. Auch das hat für Gemeinden große Konsequenzen. Ein Mitglied zum Beispiel der Oberschicht, man nennt das in der Soziologie die niveaubezogene Oberschicht, wird sich schon aus Standesgründen wahrscheinlich kaum am Umfallen des Toronto-Segens beteiligen. Die stellen sich vor, also jemand, der aus der Adelsschicht kommt oder so weiter, das passt ja nicht zusammen. Also hier sind ja soziologische Phänomene auch am Werk. Gleiches gilt für die Mittelklasse, die ja mehr bürgerlich, ich verallgemeine etwas, mehr bürgerlich geprägt ist und bürgerliche Ideale hochhält. Auch sie hat Schwierigkeiten mit emotionalen und oft unkontrollierter Spontanität und öffnet sich so schwer der Charismatik. Natürlich wenden sich auch emotional ausgerichtete Menschen, wie zum Beispiel grob gesagt Sanguiniker, schneller an charismatische Gemeinden als ein typischer Rationalist, ein analytischer Typ. Auch die neueren Toronto-Phänomene, Umfallen und Zittern, scheinen mir in erster Linie bei psychisch labilen und leicht manipulierbaren Menschencharakteren vorzukommen. All das wäre ein großes Forschungsgebiet, welche Menschen hier leicht in diese Kreise hineinkommen und welche nicht. Bisher unerforscht ist auch das Sprachproblem oder die Sprachdimension der Charismatik. Man hört hier oft Superlativen in der Formulierung. Unerforscht ist auch meines Erachtens bis auf eine neuere Ausnahme die Musik der Charismatiker, die eine wichtige Rolle spielt, auch in der Sozialdimension dieser Gemeinden und als Unterstützer für ekstatische Frömmigkeit wohl gut geeignet ist. Ich schließe mit Punkt 5, fromme Wünsche. Ich habe drei Wünsche formuliert für unsere Tagung. Erstens, ich wünsche mir Differenzierung. Ich wünsche mir ein differenziertes Bild von der Gesamtbewegung Charismatik. Eigentlich ist es schon ein Unding, von der Charismatik zu sprechen oder der charismatischen Bewegung. So vielfältig ist die Gesamtbewegung in ihren Erscheinungsformen. Ich sagte schon, die heftigste Gegnerschaft gegenüber neueren Formen der Charismatik kommt heute aus den Pfingstbewegungen selber, gar nicht mal aus den Bewegungen der Anticharismatiker. Differenzierung soll hier nicht verhindern, dass wir uns auch deutlich abgrenzen. Aber Differenzierung bewahrt mich vor unbrüderlichen Pauschalurteilen und einer lieblosen Polemik, wie sie leider auch in manchen Büchern aus evangelikalen Kreisen zu finden ist. Zweitens, ich wünsche mir Selbstkritik. Leicht fühlt man sich in der Position des bibeltreuen Besserwissers. Man ist im Bibelbund, man steht klar, man regt sich auf über die skandalösen charismatischen Praktiken. Zu Recht pochen wir auf biblisch-theologische Grundwahrheiten. Dabei übersehen wir, dass die Charismatiker auch eine Anfrage an unsere eigene Theologie und Frömmigkeit sind. Die Charismatik ist ja eine Gegenreaktion auf Defizite in den klassisch-evangelikalen und pietistischen Gemeinden. Orthodoxie, Rechtgläubigkeit, korreliert häufig mit einer Kühlschrankatmosphäre, die ich so auch in der Bibel nicht finden kann. Deswegen Selbstkritik. Und drittens, eine schriftgebundene Kritik ist nötig. Den Charismatikern wird oft zu Recht vorgeworfen, sie würden in erster Linie mit Erfahrungen argumentieren, nicht mit der Schrift. Aber auch im anticharismatischen Lager gibt es Ähnliches. Viele lehnen Charismatiker nur deshalb ab, weil sie mit ihnen schlechte Erfahrungen gemacht haben. Oder Artikel gegen Charismatiker erschöpfen sich oft in der Beschreibung von äußeren Phänomenen, die ohne große biblische Begründung einfach als schwärmerisch verworfen werden. Dabei argumentiert man ja genauso wie die Charismatiker. Also wirksame Kritik, und das ist mir wichtig, an der Charismatik, kann nur biblische Kritik sein. Ich bin immer noch enttäuscht, wie wenig tief biblisch argumentierende Bücher es über die charismatische Bewegung gibt, mit denen man wirklich arbeiten kann. Lasst uns, wie in dieser Tagung geplant, an den biblischen Text zurückgehen. Es geht hier nicht um Sympathie und Antipathie. Es geht hier auch nicht um Soziologie und Prägungen. Es geht um die Geisterunterscheidung anhand der Heiligen Schrift. Und deswegen freue ich mich sehr über die Tagung des Bibelbundes, weil wir genau das planen. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.